Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag und wir machen nun einen kleinen Statistik-Grundkurs. Exponentielle Steigung, Inzidenzen oder R-Wert, damit haben wir uns ja ohnehin schon beschäftigt. Die Corona-Maßnahmen wurden begleitet von einem Orchester der Zahlen und Statistiken. Mit Zahlen wurde Politik gemacht. Maßnahmenbefürworter fürchteten sich vor einer Inzidenz von 35. Maßnahmenkritiker haben darauf hingewiesen, dass diese Zahl im Grunde gar nichts aussagt. Nichts über die Krankheitslast und nichts über die Anzahl der Tests. Professor Konstantin Beck macht das Ganze beruflich. Er ist Gesundheitsökonom an der Universität Luzern. Statistik ist sein Spezialgebiet. Bis heute analysiert er Zahlen rund um Covid und die Impfung und stellt dabei kritische Fragen. Herr Beck, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Das Problem mit der Inzidenz habe ich ja bereits angerissen. Wie sehen Sie denn rückblickend als Statistiker die erhobenen Zahlen aus der Covid-Zeit?
Das Problem liegt wahrscheinlich mehr bei den nicht erhobenen Zahlen. Also in der Schweiz ist es so, dass einige Daten, die Todesfallzahlen pro Woche und so weiter und pro Altersgruppe immer erhoben worden sind und laufend nachgeführt worden sind. Man hat definitorische Probleme, wie in allen Ländern auch, bei der Unterscheidung zwischen an Covid-Verstorbenen und an etwas anderem Verstorbenen. Da hat man eigentlich ein bisschen übertrieben in Richtung an Covid-Verstorbenen. Was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass man resistent war gegen jeglichen Hinweis, die Datenlage zu verbessern. Es wurde von der Wirtschaftsfakultät der Universität Zürich sehr früh in der Pandemie gesagt, man solle eine Kohorte definieren, die man dann über die Monate und Jahre hinweg verfolgen könne. Da hätte man eine Gruppe, und das hätten ja nicht wahnsinnig viele Leute sein müssen, gehabt, wo man ganz viele Effekte hätte studieren können und wo man ein Frühwarnsystem gehabt hätte und alles Mögliche. Das hat man einfach nicht gemacht. Man hat sich nie darum gekümmert, die Covid-Mortalität ein bisschen spezifischer zu definieren. Man ging halt hier in die andere Richtung, dass man immer mehr Covid-Tote noch hinterher geliefert hat, eigentlich genauso viele wie nötig waren, um dann die Übersterblichkeit aufzufüllen. Mit der Zeit ging man sogar dazu über, Übersterblichkeiten nach oben und nach unten zu manipulieren, damit es bei den Jungen nicht so viele Übersterblichkeit gibt und bei den Senioren mehr. Das fand ich dann schon sehr erstaunlich, das habe ich nie gesehen vorher beim Bundesamt für Statistik. Aber insofern waren die Daten entweder gar nicht da, wären aber greifbar gewesen, oder im Moment sind Daten vorhanden, wo man aber keinen Zugriff darauf hat. Der Wunsch, das mit Daten wirklich gut beschreiben zu können, der war sehr gering.
Kürzlich haben Sie ein brisantes Thema aufgemacht, die Covid-Impfung und die Krebsfälle. Im Dezember haben Sie bei YouTube Zahlen analysiert und festgestellt, dass die Krebsfälle in der Schweiz zugenommen haben. Im Januar kam dann aber ebenfalls von Ihnen eine Korrektur. Können Sie uns schildern, was da passiert ist?
Ja, das Problem ist, es gibt eine Krankenkasse, die jetzt aus eigenem Antrieb heraus regelmäßig Daten von ihren Medikamenten publiziert. Und aufgrund der Medikamente können sie auch verschiedene Krankheiten identifizieren, zum Beispiel verschiedene Krebsarten. Und weil das eine Statistik ist, die es schon seit Jahren gibt, fand ich sie auch sehr verlässlich oder man kann sie dann über Jahre zurück verfolgen. Und da gab es einen recht großen Anstieg im Jahre 2021 und dann 2022 etwa gleich hoch, sah es aus, als wenn sich die Krebsfälle nahezu verdoppelt hätten. Nachdem ich dieses Video publiziert hatte, kam die Krankenkasse auf mich zu und hat gesagt, ja, das hat mit der Datendefinition zu tun. Wir können ja nicht Krebsfälle direkt identifizieren. Wir können nur Leute identifizieren, die bestimmte Medikamente nehmen, die auf Krebs hindeuten. Und jetzt ist es so, dass in der Verhandlung mit der Pharma diese Definitionen immer wieder geändert werden oder die Zulassungen geändert werden. Dass ein Medikament, das vorher für etwas anderes zugelassen war, nun plötzlich für Krebs zugelassen ist. Und dann scheint es, dass es plötzlich sehr viel mehr Krebsleute hat. Dabei hat es halt Leute, die werden auch mit diesem Medikament behandelt, haben aber gar keinen Krebs. Und es kommen ein paar dazu, die haben Krebs. Und dann kommen die als Ganzes neu in die Gruppe der Krebskranken hinein. Also insofern ist dann die ganze Definition ein bisschen wackelig.
Die Frage, die Sie aber grundsätzlich gestellt haben, war ja, gibt es einen möglichen Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und der Impfung? Das ist ja auch etwas, was gerade bei Maßnahmenkritikern heftig diskutiert wird. Da gibt es auch die Sorge vor Turbokrebs. Sie haben sich dann an andere Daten herangesetzt und haben doch Indizien gefunden. Und zwar speziell bei Brustkrebsfällen bei Frauen zwischen 15 und 39 und ohnehin bei Tumorfällen von jüngeren Menschen.
Genau, also was mir dann auch aufgefallen ist, man muss sich sehr auf bestimmte Altersgruppen konzentrieren. Die Leute auf der Straße, die gehen rum und sagen, jetzt sterben dann alle an Krebs oder ein Drittel stirbt an Krebs oder irgendwie, es verzehnfacht sich alles. Das ist meistens sehr stark übertrieben. Ich habe dann auch mal andere Vergleichszahlen herangezogen, also beim Riesenbombardement in Dresden in Deutschland 1945 sind 5% der Bevölkerung gestorben. Also das war jetzt sicher keine präventive Maßnahme gegen irgendwas. Man muss nicht meinen, eine Krankheit sei gefährlich nur dann, wenn sie 70-80% der Leute betrifft und da große Schäden verursacht. Wenn ich eine Gruppe habe, zum Beispiel Kinder, die praktisch keinen Krebs haben, also bei den Kindern ist die Situation die, dass wir da 41 und das sind die Kinder und 67 Fälle haben pro Jahr und jetzt haben wir plötzlich 171, oder? Sind das nicht viel? Und diese zusätzlichen 110 Fälle, oder? Die fallen nicht stark ins Gewicht, wenn man es in der Gesamtstatistik betrachtet. Aber für die Kinder allein, wenn man weiß, das war früher sehr viel seltener und jetzt ist es sehr viel häufiger, ist das ein Riesenunterschied. Also, dass man das Mikroskop richtig einstellt, die richtige Gruppe anschaut und sich nicht beirren lässt, dass immer rapportiert wird, ja, über alles gesehen sind das ganz, ganz wenige Fälle und es ist unklar, ob ein Zusammenhang mit der Impfung besteht überhaupt und so weiter.
Das sind ja dann auch menschliche Schicksale, wenn wir dann von 60 neu krebserkrankten Kindern sprechen oder von rund 300 Brustkrebsfällen, die neu aufgetreten sind. Und wenn man das dann aggregiert von der Schweiz auf Deutschland, auf Europa oder auf die Welt, dann kommen wir auf eine andere Zahl. Können Sie schätzen, in welchem Bereich wir da landen?
Ja, in der Regel ist das etwa mal 10. Also die Schweiz hat 8 Millionen Einwohner und Deutschland hat ungefähr 80 Millionen Einwohner.
Das wären dann also 3000 Verdachtsfälle auf Brustkrebs in Deutschland und auf die Welt kann sich das jeder jetzt selber zusammenrechnen, wenn er das mag. Steht aber die wichtige Frage dahinter, welche Indizien haben Sie, dass das wirklich mit der Covid-19-Schutzimpfung zu tun hat?
Ja, also das eine ist einfach die zeitliche Korrelation, dass im Jahr 2020, wo das Virus ja am gefährlichsten war, muss man schon sehen. Und sehr viele Leute infiziert wurden in der ersten Welle, auch wenn die Infektionszahlen tief waren. Wir hatten gar keine Tests oder nicht genügend Tests, um das überhaupt nachzuweisen. Da hat man kaum Ausschläge. Und dann im Jahr 2021 und 2022 hat man starke Ausschläge. Das ist zwar nur eine Korrelation und es wird dann immer argumentiert, weil es eine Korrelation sei und keine Kausalität sei, es absolut wertlos. Aber jede statistische Erkenntnis oder jede wissenschaftliche Erkenntnis, die auf Statistiken beruht, beginnt mit einer Korrelation. Und da sieht man zuerst mal, aha, da könnte es einen Zusammenhang geben. Und nachher muss man natürlich mit medizinischen Instrumenten dahinter, mit anderen Untersuchungen, das herleiten könnte es von dem oder jenem kommen. Und da wären dann zum Beispiel Obduktionen im Falle der Todesfälle sehr hilfreich. Und das ist wieder so ein Fall. Obduktionen wären jetzt nicht wahnsinnig teuer gewesen, hätten sehr viel Information gebracht. In der Schweiz kenne ich einen Fall in einem Spital, wo man ja flächendeckend dieses Personal geimpft hat, sind zwei 17-jährige Azubis, heißt das glaube ich in Deutschland, Lernende, daran gestorben, relativ kurz darauf. Die eine hatte epileptische Anfälle und dann ist sie verstorben und die andere ist auch so verstorben. Völlig überraschend. Es war nicht möglich, obwohl der Leiter der Impfkampagne dort darauf gedrängt hat, dass man das untersuchen soll, dass man feststellen soll in einer Obduktion, was denn da der Grund war. Das wurde einfach abgeblockt. Man will das gar nicht wissen, wollte das gar nicht wissen. Man fürchtete das Ergebnis. Also hat man einfach weitergemacht. Dass wir am Anfang keine Informationen hatten, das war eine Sache, aber dass wir uns aktiv dagegen ausgesprochen haben, Informationen zu gewinnen, das fand ich dann nicht mehr nachvollziehbar.
Covid-19 liegt hinter uns. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf eine neue Pandemie. Dazu gehört auch der WHO-Pandemievertrag und die neuen internationalen Gesundheitsvorschriften. Erwarten Sie eine Verbesserung der Datenlage von diesen internationalen Maßnahmen?
Nein, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Die besten Daten, die man hatte, die absolut entscheidend waren für den Aufstieg, mitten in einer Riesenwelle ist die Schweiz aus den Massnahmen ausgestiegen, kamen aus dem Kanton Graubünden. Das hat das Amt für Zivilschutz. Die haben das produziert zusammen mit der ETH Zürich. Und die konnten mit dem in die Bundesratssitzung gehen und sagen, es stimmt dann nicht, dass die Spitäler ausgelastet und am Explodieren sind im Frühling. Die Quelle geht zurück und die Ansteckungsrate ist relativ tief. Und aufgrund dieser Information hat der Bundesrat dann entschieden, also unsere Regierung, dass wir aus den Massnahmen schrittweise aussteigen. Das kam also von der untersten möglichen Stufe fast und nicht von der WHO. Wenn ich so analysiere, wie sich die WHO verhalten hat, sie wollte uns vorschreiben, dass wir ein Medikament aus dem Verkehr nehmen, Hydroxychloroquin ist das, das wir dann vorübergehend verboten hatten und auch doch wieder eingeführt haben, entgegen der Empfehlung von WHO. Und bei uns ist dann die Sterblerate vorübergehend hochgeschnellt und mit dem Aufheben des Verbots wieder runtergekommen. Ja, also das sehe ich, da habe ich es eigentlich lieber, wenn die Behörde von Graubünden uns vorschreibt, was wir tun sollen, als wenn die WHO uns vorschreibt, was wir tun sollen.
Am Montag werden Sie Ihr neues Buch veröffentlichen. Der Titel Corona, Who Cares? Die Schweizer Pandemiepolitik und der Einfluss der WHO. Welchen Einfluss hat die WHO auf die Schweizer Pandemiepolitik?
Bis jetzt kann sie nur Empfehlungen machen, oder? Dass man einen Lockdown einführen soll, dass man bestimmte Medikamente aus dem Verkehr ziehen soll oder nicht zulassen soll bei der Behandlung von Corona-Fällen. Wo ich sie persönlich erlebt habe, sie empfiehlt auch, dass man keine YouTube-Videos zulassen soll, die Behauptungen enthalten, die den WHO-Empfehlungen widersprechen. Es gab nur zwei Sperrungen bei zwei meiner Videos und jedes Mal konnte ich mich aber dann wieder aus der Sperrung lösen, ohne einen Strike und ohne Bestrafung, indem ich gesagt habe, ja, ich bin auch dafür, dass man keine Behauptungen in den Raum stellt, aber alles, was ich sage, ist datenbasiert und quellenbasiert. Hier sind die Quellen, das sind auch angegeben. Insofern widerspricht das nicht ihrer Leitlinie und dann wurde diese Sperrung auch sehr schnell wieder aufgehoben. Ich habe die WHO so an vielen Stellen erlebt. Natürlich, sie trägt auch dazu bei, dass es einheitliche Definitionen gibt von Krankheiten, dass man ein bisschen einen Überblick hat, was eigentlich abgeht und dass man statistisch überhaupt arbeiten kann. Es ist nicht alles Käse, was die WHO macht. Aber bei dieser Pandemie habe ich doch das eine oder andere Mal das Gefühl gehabt, das ist nur doch ein bisschen eigenartig, dass sie Dinge wie einen Lockdown empfiehlt, den sie selber eigentlich verworfen hat in den Grundlagenpapieren, die 2019 noch der Webseite abrufbar waren.
Die Macht der Zahlen, ihre Schwächen und mögliche Impfschäden, darüber sprachen wir mit dem Gesundheitsökonomen Professor Konstantin Beck von der Universität Luzern. Seine Analyse von Tumorfällen in der Schweiz, über die wir auch gesprochen haben, können Sie auf seinem YouTube-Kanal noch einmal sehen. Der Kanal heißt Konstantin Beck. Herr Beck, danke für das Gespräch.
Danke auch.